Die Radio Wissen. Update.
In conflict zones, it may be today more dangerous to be a girl forced onto the streets than even a soldier in the trenches.
In Konfliktregionen leben heutzutage Mädchen ohne Heimat und Zuhause vermutlich gefährlicher als kämpfende Soldaten im Schützengraben. Gordon Brown, bei der UNO zuständig für weltweite Erziehungsfragen, fasst die Situation von Kindern in Krisenregionen wie Syrien, dem Irak und dem Jemen zusammen. Und er meint damit auch den Luftangriff auf eine Schule in Syrien. Die Situation in Syrien, eine Rebellenoffensive in Aleppo, Gespräche in Moskau, Dementis und Anschuldigungen, das ist Thema hier im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
28 Menschen, darunter viele Kinder, sind bei dem Luftangriff auf die Schule in der syrischen Provinz Idlib getötet worden. Die UNO will, dass der Angriff untersucht wird, weil er vermutlich ein Kriegsverbrechen ist, sagt Gordon Brown.
Artikel 8 des Rom-Statuts für den Internationalen Strafgerichtshof stellt fest, dass Kriegsverbrechen auch direkte und absichtliche Angriffe auf Schulen und Bildungseinrichtungen umfassen.
Frankreich und die USA machen die syrische Armee oder Russland verantwortlich. Russland bestreitet das und sagt, dass westliche Medien einen manipulierten Film von dem vermeintlichen Angriff gezeigt haben. Zweifel hat Russland auch an einem UNO-Bericht, in dem steht, dass die syrische Armee Chemiewaffen im Krieg eingesetzt hat.
Die syrische Armee war beteiligt daran, Chlor als Waffe einzusetzen. Wir gehen davon aus, dass diese Angriffe von Helikoptern der 63. Brigade ausgeübt wurden.
UNO-Ermittlerin Virginia Gamba ist sich sicher, was die untersuchten Angriffe angeht. Russlands UNO-Botschafter Vitali Tschurkin sagt aber:
Für uns gibt es keinen Beweis, um wirklich große Strafmaßnahmen zu ergreifen. Der Beweis fehlt schlicht. Lassen Sie uns die Diskussion fortsetzen, den Bericht genau ansehen. Die Untersuchungsgruppe hat ihr Bestes gegeben, nehme ich an. In manchen Fällen hat sie versagt, in manchen falsche Schlussfolgerungen gezogen.
Russland fordert deshalb, die Untersuchungskommission soll nicht weiterarbeiten, obwohl noch nicht alle Giftgaseinsätze geklärt sind. Die syrische Regierung solle diese Angriffe selbst untersuchen. Der syrische und der russische Außenminister haben sich heute mit ihrem wichtigsten Verbündeten Iran getroffen, um über die Situation in Syrien, speziell in der belagerten Stadt Aleppo, zu beraten. Syriens Außenminister Walid al-Mualem kann sich zwar eine neue Feuerpause vorstellen, hat aber Bedingungen gestellt.
Wir sind in Syrien bereit, an einer politischen Lösung zu arbeiten, sowie den innersyrischen Dialog wieder aufzunehmen, allerdings ohne Einmischung von außen. Unsere Regierung ist bereit, die Waffenruhe nochmals zu verlängern, aber wir brauchen Garantien von den Schirmherren der Terroristen, dass die Zivilisten die Waffenruhe in Aleppo auch nutzen können.
Mit den Schirmherren meint der Minister die USA. Syrien wirft der US-Regierung vor, Terrororganisationen zu finanzieren. Trotzdem will eine syrische Delegation morgen nach Genf reisen zu weiteren internationalen Gesprächen über Aleppo. Heute haben die Rebellen in Aleppo eine Großoffensive gegen die syrische Armee gestartet, um die Belagerung zu durchbrechen. Ein Sprecher der Oppositionsmilizen sagte, dass alle Rebellengruppen an den Angriffen beteiligt waren.
Wir kämpfen an allen Fronten, um Aleppo zu befreien, so Gott will, und die Belagerung zu brechen. Bald wird unser Feind besiegt und entwürdigt. Das Recht wird siegen, so Gott will. Die Eitelkeit von Russland, Iran und der Bande von Assad-Verbrechern wird besiegt. Die Stimme der Revolution wird sich dann erheben.
Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die der Opposition nahesteht, berichtet von 15 toten Zivilisten. Im eingekesselten Ostteil von Aleppo leben schätzungsweise noch 300.000 Menschen. Bei der letzten dreitägigen Feuerpause war eigentlich geplant, dass sie die Stadt verlassen können oder zumindest mit Lebensmitteln versorgt werden. Dass das nicht geklappt hat, dafür machen sich das syrische Regime und die Rebellen gegenseitig verantwortlich.
Was sonst noch wichtig war?
Sorge bereitet den Vereinten Nationen nicht nur die Lage in Aleppo, sondern auch in der irakischen Stadt Mosul. Die irakischen Streitkräfte versuchen seit einigen Wochen zusammen mit schiitischen und kurdischen Milizen, die Stadt von der Terrormiliz IS zurückzuerobern. Die UNO berichtet jetzt, dass der IS in den letzten Tagen tausende Menschen nach Mosul verschleppt hat, um sie als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Mehr als 250 Menschen sollen erschossen worden sein, unter anderem, weil sie sich dagegen gewehrt haben. Wie gut sind Neunklässler in Englisch und Deutsch und gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern? Das wollten die Bildungsminister der Länder wissen und haben eine Studie in Auftrag gegeben. 37.000 Mädchen und Jungen haben teilgenommen. Die Ergebnisse fasst unsere Korrespondentin Birgit Schmeitzner zusammen. Bayern bleibt Spitzenreiter, Schleswig-Holstein und Sachsen haben einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht, Baden-Württemberg schwächelt und Schlusslichter im Bundesländervergleich sind Bremen und Berlin. Bundesweit, so zeigt die Studie, zeigen Neuntklässler in Englisch deutlich verbesserte Leistungen. Im Fach Deutsch herrscht dagegen eher Stagnation. Allerdings wurden die Schüler bei der Rechtschreibung etwas sicherer.
Was in der Studie auch auffällt, die Herkunft spielt eine wichtige Rolle. Schüler aus Zuwandererfamilien haben oft noch Probleme im Deutschunterricht. Bei Englisch holen sie aber auf. Und viele Schüler in den ostdeutschen Bundesländern sind weiterhin nicht besonders gut in Englisch. Die Experten erklären das damit, dass der Englischunterricht früher in der DDR nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat und es deshalb dort weniger gut ausgebildete Lehrer gibt. CETA ja oder nein? Noch knapp 6 Stunden haben die 28 Regierungen der EU-Mitgliedstaaten Zeit, darüber zu entscheiden, ob sie für das Freihandelsabkommen mit Kanada sind oder nicht. Abstimmen müssen auch die Landesparlamente in Belgien, die CETA bis zuletzt abgelehnt hatten. Eins von ihnen, die Wallonie, hat heute Nachmittag schon sein Okay gegeben. Auf Wunsch dieser Kritiker gibt es jetzt ein Zusatzdokument zu CETA. In dem geht es um mehr Schutz für die Landwirtschaft und eine Ausstiegsklausel für die belgischen Regionen. Außerdem haben die belgischen Regionen durchgesetzt, dass das Modell der Schiedsgerichte vom Europäischen Gerichtshof geprüft wird. So ein Hickhack wie um CETA will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Zukunft auf keinen Fall wiedererleben. In der ARD hat er gesagt, sowas lässt sich nur vermeiden, wenn klar geregelt ist, wer bei Handelsfragen zuständig ist.
Wenn wir derartige Verhandlungen führen und Verträge abschließen, dass wir ab Tag 1 fein säuberlich trennen, was in europäische Zuständigkeit fällt und was Regierungen und nationalen Parlamenten überlassen sein muss.
Einen genauen Zeitplan, wann CETA letztendlich in Kraft tritt, gibt es noch nicht. Denn erstens muss Kanada die Zusatzerklärungen auch noch akzeptieren und zweitens müssen auch noch die 28 nationalen Parlamente zustimmen. Verschreibungspflichtige Medikamente soll es nur noch in Apotheken geben und nicht mehr übers Internet. Das will Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Er arbeitet an einem Gesetzentwurf dazu. Damit will er verhindern, dass Online-Apotheken den klassischen Filialen in Zukunft das Wasser abgraben. Denn letzte Woche hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass sich Versandapotheken nicht mehr an die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente in Deutschland halten müssen.
Was noch wichtig wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer beraten heute Abend mit Finanzminister Wolfgang Schäuble über Reformen bei der Rente. Nötig ist das, weil in den nächsten Wochen zum Thema Rente wichtige Entscheidungen anstehen. Bevor die möglich sind, müssen sich CDU und CSU aber erstmal auf eine gemeinsame Position einigen. CSU-Chef Seehofer will, dass Mütter mehr Geld bekommen. Politiker aus der CDU sind aber dagegen. In den nächsten Wochen wollen dann Union und SPD über die Rente beraten. Arbeitsministerin Andrea Nahles will für die Rente eine Mindesthöhe festschreiben. Außerdem sollen die Ostrenten auf das Niveau im Westen angehoben werden.
Und sonst in der Welt?
Es geht aktuell nicht mehr viel in Venezuela. Ein Generalstreik hat das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Viele Einwohner des südamerikanischen Landes arbeiten aus Protest gegen Präsident Nicolas Maduro nicht für 12 Stunden. Läden und Schulen blieben deshalb geschlossen. Die Opposition hat zu dem Generalstreik aufgerufen. Sie will Maduro aus dem Amt drängen. Sie macht ihn für die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela verantwortlich. Heftig kritisiert wird auch, dass ein Referendum über Maduros Abwahl gestoppt worden ist. Regierungsvertreter haben vor dem Generalstreik heute mit Enteignungen gedroht. Bedeutet, Unternehmen, die bei dem Streik mitmachen, sollen verstaatlicht werden. Vor rund 2 Jahren waren auf einmal Nacktfotos von Stars wie Jennifer Lawrence, Rihanna oder auch Avril Lavigne im Netz aufgetaucht. Der Mann, der die Bilder geklaut hat, ist jetzt verurteilt worden zu einer Haftstrafe von 18 Monaten. Die Strafe fiel verhältnismäßig mild aus, weil der 36-jährige Hacker aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania die Tat zugegeben hat. Außerdem konnte ihm nur der Diebstahl der Dateien nachgewiesen werden, aber nicht, dass er die Nacktfotos auch veröffentlicht hat. Jennifer Lawrence bezeichnete die Veröffentlichung der Fotos damals als sexuellen Missbrauch. Wer sich umarmt oder Händchen hält, muss die Klos putzen. Diese Bestrafung hat sich eine private Hochschule in einer Küstenstadt im Osten Chinas ausgedacht. Die Hochschulleitung dort verbietet den Studenten quasi jede Art von Zuneigung in der Öffentlichkeit. Auch sich ein Mensa-Tablett zu teilen oder Kopfhörer zusammen zu benutzen, um gemeinsam Musik zu hören, ist tabu. Nach Aussage des Hochschulrektors sollen die Studenten so zu einem zivilisierten Verhalten in der Öffentlichkeit erzogen werden. Bei Verstößen gegen das Verbot müssen die Studenten Toilettendienst schieben. Denn Sauberkeit sei ein weiteres pädagogisches Ziel der chinesischen Hochschule. Laut dem Rektor gibt es an der Uni daher auch extra kein Reinigungspersonal.
Wissensnachrichten.
Ein riesiges Meeresschutzgebiet soll vor der Küste der Antarktis eingerichtet werden, im Rossmeer. Darauf haben sich 24 Länder und die EU heute bei einem Treffen in Australien geeinigt. Bei mir im Studio ist Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Was macht das Rossmeer so schützenswert?
Also von allen Ecken der Weltmeere ist das noch mit am unberührtesten vom Menschen und das ist sehr artenreich. Da leben Wale, Seehunde, Seevögel und mehr als ein Drittel aller Adelie-Pinguine der Welt.
Meeresschutzgebiete ausrufen ist gerade so ein bisschen in Mode. Kann das sein? US-Präsident Obama hat im August das Meer östlich von Hawaii unter Schutz gestellt.
Bei den Ozeanen gibt es Nachholbedarf. Bislang gibt es da nur ein paar wenige Prozent der Weltmeere, die unter Naturschutz stehen. An Land sind das immerhin schon rund 14% der Fläche. Und das Besondere bei dem neuen Schutzgebiet im Rossmeer ist, dass das jetzt aktuell das weltgrößte Meeresschutzgebiet ist mit 1,55 Millionen Quadratkilometern und außerdem das Rossmeer ist ein internationales Gewässer. Das gehört also nicht nur zu einem Staat und das ist das erste Mal, dass so ein internationales Meeresgebiet jetzt unter Schutz kommen soll.
Und wer hat das jetzt genau verhandelt?
Das ist die Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. Zu der gehören alle Staaten, die irgendwelche rechtlichen Ansprüche in der Antarktis haben. Das sind eben insgesamt 24 Länder und die EU. Und die Verhandlungen, die liefen seit 2012 ziemlich zäh, weil sowas einstimmig beschlossen werden musste. Und der letzte Bremser war Russland, hat jetzt aber eben auch zugestimmt, nachdem da letzte Kompromisse gefunden waren zum Thema Fischerei und zu den Grenzen des Schutzgebietes.
Was passiert denn jetzt mit dem Rossmeer? Also was bedeutet genau Meeresschutzgebiet?
Ab Ende 2017 ist in weiten Teilen dieses Schutzgebiets kommerzielle Fischerei verboten. In einem kleineren Teil ist es eingeschränkt erlaubt. Zu Forschungszwecken soll Fischfang allerdings weiterhin überall im Rossmeer zulässig sein. Und außerdem ist auch noch wichtig zu wissen, dass dieses Meeresschutzgebiet erstmal nur auf Zeit besteht, nämlich für 35 Jahre.
Wir gucken kurz zu diesem Thema ins Netz. Da sorgt das geplante Meeresschutzgebiet für Diskussionen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Ach was, twittert, es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Und Sempron meint, ein Schritt mehr zur Menschlichkeit. Theoretisch ist bei tagesschau.de skeptischer. Es wird verhandelt, um für 35 Jahre eine Schutzzone einzurichten. Wo ist der Sinn der Natur und damit der Vernichtung der Menschheit, lediglich 35 Jahre Aufschub zu gewähren? Mischpoke West schreibt dazu, bleibt zu hoffen, dass wenn die Rohstoffpreise in den nächsten Jahrzehnten explodieren werden, dass das Schutzgebiet noch Bestand hat. Erster Realist ist noch pessimistischer. Die Meeresschutzzone in der Antarktis kommt zu spät. Unser Ökosystem Erde ist längst zusammengebrochen und was nutzt hier und da ein bisschen Schutzzone, wenn dazwischen alles komplett zerstört wurde? Richie versteht die Kritik nicht. Warum muss dieser Erfolg kritisiert werden? Er ist riesig. Klar, das Gebiet könnte größer sein und länger geschützt werden. Wer dies jedoch kritisiert, macht sich zum unglaubwürdigen Allesablehner. Kleiner und weniger geht auch. Freuen wir uns also.
Es ist heute noch mehr in der Wissenschaft passiert, zum Beispiel bei der Europäischen Weltraumagentur ESA.
Die arbeitet weiter daran, herauszufinden, was genau mit der Marssonde Schiaparelli passiert ist. Jetzt gibt es ein hochaufgelöstes Foto vom Absturzgebiet, das neue Details zeigt. Das Foto wurde von einem NASA-Satelliten aufgenommen und zeigt einen dunklen Fleck mit einem Durchmesser von rund 2,5 Metern. Dabei könnte es sich um den Einsturzkrater handeln. Andere Stellen auf dem Foto sind aber offenbar schwerer zu deuten. Hier soll es noch weitere Aufnahmen geben. Vor einer Woche war Schiaparelli beim Aufprall auf den Mars wahrscheinlich explodiert. Die ESA-Experten vermuten, dass ein Softwarefehler schuld ist und die Bremsraketen nicht stark genug gefeuert haben. Die Sonde war das erste europäisch-russische Marslandegerät und sie sollte auch ein Testlauf sein für einen Rover, den Europa und Russland 2020 zum Mars schicken wollen.
Ein Erfolg gibt es dagegen bei englischen Dino-Forschern. Die melden den ersten Fund eines versteinerten Saurierhirns.
Ja, entdeckt wurde dieser bröselige Gesteinsbrocken schon 2004 am Strand von Südengland von einem Hobby-Fossiliensammler. Und dieses Fundstück haben jetzt Experten der Uni Cambridge genauer untersucht. Mithilfe von Röntgenstrahlen konnten die Forscher ein Modell des Gehirns erstellen. Und das Ergebnis ist eben, dass dieser Brocken wahrscheinlich zu einem Verwandten des Iguanodons gehörte, eines riesigen Pflanzens. Pflanzenfressers aus der Kreidezeit. Und dieses Gehirn ähnelt dem von Krokodilen und Vögeln, also den heute nächsten lebenden Verwandten der Dinosaurier. Erstaunlich ist, dass dieses uralte Hirn so lange erhalten geblieben ist. Die Forscher vermuten, dass es durch Zufall sauer eingelegt wurde. Wahrscheinlich ist der Saurier kopfüber in einen Sumpf oder in einen Tümpel gestürzt und in einer sauren, sauerstoffarmen Umgebung wurde das Saurierhirn konserviert, quasi wie eine Gurke im Essigglas.
Sehr schön. Dankeschön. Anne Breger aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag hat stellenweise noch etwas Sonne dabei. Vor allem im Osten sind aber viele Wolken unterwegs und da ist auch etwas Regen möglich. Morgen startet der Tag dann an vielen Orten mit Nebel. Später wird es häufig auch sonnig bei 7 bis 15 Grad. Oft ist das Wetter am Sonntag ganz ähnlich. Nur im Nordwesten und Südosten gibt es viele Wolken und es ist auch mal nass.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.